Wir hatten am Wochenende unsere Ansgar-Konferenz. Ich habe schon kurz davon gesprochen. Refire, Reformation hatten wir als Thema. Natürlich im Jubiläumsjahr, 500 Jahre Reformation. Und wir haben zurückgeschaut, ein bisschen darauf geschaut, was waren eigentlich die wesentlichen Punkte, was war wichtig in der Reformationszeit, was hat Gott da neu ins Zentrum gerückt, in die Aufmerksamkeit seiner Kirche gerückt. Und dann immer wieder damit verbunden die Frage, was tut er heute? Was will er uns, was können wir von diesen Impulsen von damals lernen, aber welche Impulse setzt er uns auch heute? Und wir glauben, dass er weiter dran ist, dass er eine Kirche erneuern will in den verschiedenen Gemeinden, Bewegungen, Konfessionen, Denominationen, was ist alles. Und dass er dran ist an uns. Und dass er dann so Menschen sucht, die hören und die gehen. Ja, es ist das Hören, es ist das eine. Jesus erzählt diese Geschichte von zwei Söhnen, denen der Vater einen Auftrag gibt und der eine sagt, ja klar, mache ich sofort und dann irgendwas anderes macht und der andere, der nicht hört, aber dann doch sich anders überlegt und doch gehorsam ist. Aber Jesus sucht Leute, die hören und gehen. Und es geht eigentlich dabei immer wieder um den nächsten Schritt. Es geht nicht darum, ich plane jetzt eine Reformation oder wir beschließen, ab nächsten Dienstag ist Erweckung, sondern die Frage ist, was ist der nächste Schritt, den Jesus für uns hat? Geh den nächsten Schritt. Und Tilman Krüger, unser Leiter, hat heute Morgen gesagt, eigentlich ist die Reformationsgeschichte, die Ereignisse der Reformation sind so eine Abfolge von nächsten Schritten. Da war ein Mönch, dem Dinge klar geworden sind. Und es gibt viele Leute, denen mal irgendwas klar wird und dann schreiben sich das vielleicht ins Tagebuch oder auf Facebook oder keine Ahnung, schalten das Radio ein und vergessen es wieder, was sie gerade gedacht haben. Aber es ist die Frage, gehst du dann damit weiter, was dir klar geworden ist? Hat er 95 Thesen formuliert. So, Schritt auf, eine gute Idee, wenn dir was einfällt. Und dann ist er losgegangen, hat das irgendwann an die Tür von der Kirche genagelt und so weiter. Und war relativ gleichgültig, wenn es darum ging, wer mag mich dann noch, wenn ich das jetzt mache? Finden das die anderen? Was sagen eigentlich meine Kollegen? Und da ging es nicht darum, dass dann er nicht mehr zur Geburtstagsfeier eingeladen wird, sondern er musste ja wirklich um Leib und Leben fürchten. Aber im Kern und am Anfang, ja, also am Ende ist da eine Jahrtausendgestalt und ein Ereignis, das man 500 Jahre noch feiert. Wir feiern nächstes Jahr 15 Jahre unserer Gemeindegründung. Ich weiß nicht wieder, was wir in 485 Jahren machen. Ich vermute, dass wir dann sowieso bei Jesus sind, wir sowieso, aber also ein Jahrhundert, Jahrtausendereignis, aber es fängt immer wieder an damit, dass Leute etwas erkennen und den nächsten Schritt gehen. Und das Großartige dabei ist, das kannst du. Du sagst, ja, ich kann aber keine Reformationsbewegung anstoßen. Ja, den Schritt, den Jesus heute zeigt, den kannst du gehen. Und den Schritt, den er dir morgen zeigt, den kannst du dann auch gehen. Und wenn du morgen nichts machst, einfach sitzen bleibst, dann gibt er dir wahrscheinlich die Chance, dass du diesen Schritt übermorgen gehen kannst. Und er lädt dich immer wieder ein, den nächsten Schritt zu gehen. Damit will ich ein bisschen, darüber will ich ein bisschen mit euch nachdenken. Und man soll ja seine Quellen angeben, auch wenn man keine Doktorarbeit verfasst. Ich habe mich sehr inspirieren lassen von Tillmanns Predigt heute Morgen in Wetzlar und habe da einige Gedanken, die natürlich auch meine Gedanken sind, aber die ich mit euch teilen möchte. Also wie sagt man das, alle Fehler sind von mir und alle genialen Einfälle sind von ihm oder so. Ein Satz, den er gesagt hat, den ich sehr herausfordernd finde, lautet, ein Ziel, das dich nichts kostet, ist kein Ziel. Also umgekehrt, ein Ziel, was wert ist, das wird dich auch kosten. Du entscheidest dich für etwas und damit entscheidest du dich gegen etwas anderes. Ja, du willst abnehmen, dann wirst du bestimmte Torten stehen lassen müssen oder musst ab und zu mal vom Sofa aufstehen und dich bewegen. Also es wird dich etwas kosten. Du willst die Welt sehen, ja, dann musst du, das kostet dich wahrscheinlich buchstäblich sogar Geld, weil du irgendwelche Flugtickets buchen musst oder Benzin kaufen oder dergleichen. Also es wird dich immer wieder etwas kosten. Ziele, die dich nichts kosten, sind keine Ziele, die sind vielleicht Wünsche. Ja, einen Wunsch kannst du gratis haben. Oder einen Traum. Oder eine Idee. Ja, es wäre mal schön, wenn. Ich müsste eigentlich mal. Ich würde ja gerne, keine Ahnung, was machen. Das kann ich gratis haben, ja? Sag ich, ja, wäre schön, wird wahrscheinlich nichts draus werden. Wer weiß das schon? Er will es wahrscheinlich gar nicht. Und ich bleibe sitzen. Ja? Aber wenn es ein Ziel ist, wenn du das Ding Ziel nennst, dann wird das heißen, dass du dich irgendwo in Bewegung setzen musst. Und dass du aus diesem Würde, Müsste, Könnte rauskommst. Ja, manche sind sehr mystisch. Sagen immer, mystisch eigentlich mal machen. Ne? Aber Jesus fragt dich, was ist der nächste Schritt, den du gehen willst? Und es hat eng mit dem zu tun, was wir schon gehört haben, was Jesus dir schenkt, was Jesus dir anbietet. Denn was Jesus für dich hat, das ist Leben. Das ist Leben. Was hat Jesus gesagt? In Johannes 10, Vers 10, kann man sich gut merken, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und, ja, Luther, volle Genüge haben sollen. Volle Genüge klingt manchmal so wie genügt gerade so. Gemeint ist Leben im Überfluss. Überfließendes Leben will ich euch geben. Dafür nicht, das habt, können einige von euch vielleicht kriegen, wenn sie Glück haben, sondern dafür bin ich gekommen. Das war mein Ziel, sagt Jesus. Und darf ich dir was sagen? Dieses Ziel hat ihn etwas gekostet. Dieses Ziel zu erreichen hat ihn alles gekostet. Für dieses Ziel hat er sich selbst schlagen lassen, verspotten lassen, anspucken lassen, töten lassen. Ich gebe mein Leben, sagt Jesus, damit du Leben hast, Leben im Überfluss. Und das ist das wahre Leben. Ja, das ist nicht Leben im Sinne von biologischer Existenz. Also es gibt im Griechischen zwei Worte für Leben. Bios, das ist so, ja, kennen wir aus der Biologie, das ist eben unsere physische Existenz. Impuls und so, das sind irgendwelche Stoffwechselfunktionen. Aber wenn du nur Stoffwechsel hast, würde ich sagen, das ist noch nicht das Leben, was Jesus meint. Sondern das ist, also was die Bibel Zoe nennt. Das ist dieses Leben, was er schenkt, was wahres Leben ist, was im Überfluss ist, was von ihm kommt. Dieses Bios-Leben, das ist was, was nur in der Waagerechten stattfindet. Ja, du krabbelst auf der Waagerechten auf dieser Erde rum, wie alle anderen Lebensformen, die es so gibt. Aber in diesem wahren Leben, was Jesus für dich hat, da hast du auch die Vertikale, da hast du die Verbindung zu ihm, hast du die Verbindung zum Vater, zum Heiligen Geist. Und das ist ein Leben, was sich lohnt. Was nicht einfach ist deshalb, ja, auch das wird dich etwas kosten. Die Leute sagen, ja, komm zu Jesus und du wirst alle deine Probleme los. Und ich sage, okay, manche deiner Probleme wirst du vielleicht tatsächlich los. Ja, die Frage war, wohin mit meiner Schuld? Die Frage, wozu bin ich überhaupt auf diesem Planeten? Was soll das alles überhaupt? Da will Jesus dir helfen. Dafür kriegst du einen Haufen andere Probleme, die du vorher noch nie hattest. Ja, weil du plötzlich nach seinem Reich trachtest und dir ganz andere Dinge wichtig werden und dir es plötzlich nicht mehr egal ist, wie es anderen Leuten geht. Dass andere Menschen ohne Jesus leben, dass Menschen ohne Perspektive leben. Aber es ist trotzdem Leben, es ist Leben im Überfluss. Und dann ist die Herausforderung eben, was ist dein nächster Schritt? Er will dir Leben schenken, aber wie empfangen wir das? Wie empfangen wir dieses Leben im Überfluss von ihm, den Weg, den Jesus uns zeigt? Ich habe hier immer wieder Ausfallerscheinungen. Bitte? Soll ich mit dem Ding weitermachen? Oder? Hallo? Glauben passiert nicht nur mit dem Kopf, ja, ich finde, das ist richtig. Also so ein landläufiges Verständnis von Glauben. Ja, das ist irgendwie apostolisches Glaubensbekenntnis, kann ich alles abhaken. Ja, check, check. Ja, Fragezeichen. Und darf ich das sagen? Wir reden immer davon, Dinge müssen vom Kopf ins Herz rutschen. Neulich haben wir gehört, Dinge müssen auch vom Herz in den Kopf rutschen. Fand ich sehr gut. Wenn du das total in dir fühlst, dass das wahr ist, reicht es auch nicht. Sondern es muss auch vom Kopf und vom Herz in die Füße rutschen. Ja, weil Glauben erkennst du daran, dass jemand Schritte geht. Was sagt Jesus? Finde, dass ich Gottes Sohn bin. Okay, jetzt finde ich das. Er sei der Meinung, dass mein Wort die Wahrheit ist. Okay. Nein, Jesus sagt, folge mir nach. Und da geht es wieder um Schritte. Ja, es muss vom Kopf und vom Herz in die Füße rutschen. Und daran erkennst du, ob jemand wirklich glaubt. Kennt ihr diese Geschichte mit dem Seiltänzer über den Niagara-Fall? Ja, Seil gespannt über den Niagara-Fall. Und einer der Seiltänzer, Menschen, Traube, alle sind begeistert, fasziniert, haben die Kamera bereit, ob der jetzt da demnächst abschmiert. Ja, und er läuft darüber und alles wunderbar und die Leute sind begeistert. Sagt er, lässt er sich eine Schubkarre raufreichen und sagt, ja, glaubt ihr, dass ich es schaffe, mit dieser Schubkarre da über das Seil zu laufen? Und er sagt, ja, klar, die wollen das sehen, ne? Und sehen, was passiert. Glaubt ihr, dass ich es auch schaffe, mit einem, der da drin sitzt, über das Seil zu laufen? Ja, klar, das schaffst du auch. Ja, die glauben das alles. Okay, wer meldet sich freiwillig? Ja, da zeigt sich Glauben in Aktion. Ja? Gehst du den Schritt, lässt du dich darauf ein, wenn er dich ruft? Und Timmans Gedanke, den ich absolut teile, ist, wir brauchen eine Kultur des nächsten Schritts, wie er das genannt hat. Das heißt, wir stellen uns immer wieder der Frage und wir fragen auch Jesus immer wieder, was ist der nächste Schritt, den du für mich hast? Und wir können durch die ganze Bibel gehen und wir sehen immer wieder Männer und Frauen, die genau das getan haben und die dadurch weitergekommen sind, die dadurch große Dinge bewegt haben. Ja, die haben ja nicht an einem Tag irgendein großes Werk vollbracht, sondern sie sind einen Schritt gegangen. Sie sind einen kurzen Weg gegangen. Also Paulus hat nicht eines Tages beschlossen, heute gründe ich mal Gemeinden im ganzen östlichen Mittelmeerraum. Ja, da war er Jahre unterwegs. Aber irgendwann hat er sich rufen lassen von Jesus. Sagt, geh los. Da sprach der Heilige Geist zu der Gemeinde in Antiochia, sendet Paulus und Barnabas zu dem Werk des Dienstes, zu dem ich sie berufen habe. Und sie haben das nicht zu Tode diskutiert, sondern sie sind losgegangen. Und das sehen wir durch die ganze Bibel. Abraham wohnt in Ur in Chaldäa und Gott spricht zu ihm. Er war in einer heidnischen Familie, er war nicht schon Nachfolger von Jahwe, aber Gott spricht zu ihm, geh aus deines Vaters Haus, aus deiner Vaterstadt in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also lauf los und unterwegs kriegst du weitere Instruktionen. In so einem Agentenfilm irgendwie, ne? Ihre Mission sollten sie annehmen oder so. Geh los. Zieh aus, Abraham. Und Abraham geht los. Abraham war überhaupt nicht perfekt. Er wird im Neuen Testament dann als der Vater des Glaubens uns vorgestellt. Und manchmal wundern wir uns ein bisschen, wenn im Hebräerbrief steht und er zweifelte nicht an der Verheißung und so weiter. Und du denkst so, Moment mal, ich habe da gerade die Story gelesen. Da gab es schon noch so ein paar Schleifen und Wendungen in der Summe In der Summe war er der, der losgegangen ist. Und der weitergegangen ist, wenn Jesus ihn gerufen hat. Der, der immer wieder den nächsten Schritt gegangen ist. Und das wünscht sich Jesus von uns. Oder da ist ein Mose, der dann erstmal selber losgeht. Ja, geh nach Ägypten, ja, wo sie dich gerade, also gerade vor 40 Jahren, wo sie dich umbringen wollten. Und fordere den Pharao heraus und befreie mein Volk. Beim letzten Mal hatte das nicht so gut geklappt. Aber Mose geht los. Er diskutiert noch ein bisschen. Aber letztlich geht er los und er führt dieses Volk. Und Gott sagt, ja, da ist das Meer, strecke deinen Stab aus. Und er macht es. Er sagt nicht, ja Gott, was machen die? Was mache ich denn, wenn dann nichts passiert? Dann lachen alle über mich oder so. Sondern er gehorcht. Und Gott stellt sich dazu. Und dann, das will ich mit euch anschauen, Josua. Und keine Angst, ich gehe da nicht durch jedes Buch der Bibel weiter. Wäre auch mal interessant, aber nicht heute. Als Josua dann, als Nachfolger von Mose, das Volk in das Land hineinführen soll, über den Jordan. Ganz ähnlich wie am Schilfmeer, aber doch ganz anders. Da heißt es, als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, Josua 3, Vers 14 ist das, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, also Hochwasser auch noch, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Also Gott hat ihnen diesmal die Anweisung gegeben, ihr schickt die Priester vorne weg mit der Bundeslade, und ich werde wieder das Wasser teilen, wie am Schilfmeer. Aber diesmal müsst ihr erst reingehen. Und in dem Moment, wo die ihre Füße reinstecken, in dem Moment werde ich es tun. Und jetzt überleg dir, du bist jetzt der Priester vorne rechts, oder vorne links, der die Bundeslade trägt. Stehst vor diesem Strom. Ja, stellt euch einen Strom vor bei Hochwasser. Der hat richtig Power. Und du trägst auch noch diese Kiste und die sollte man besser nicht fallen lassen, gab es auch so Berichte. Das war später, aber egal. Und jetzt steckst du den ersten Fuß rein. Geh den ersten Schritt hinein in das Wasser und dann erlebe, was Gott tut. Aber Jesus sucht Menschen, die bereit sind, diesen ersten Schritt zu gehen. Die sich herausfordern lassen. Petrus im Boot, ja? Wieder was mit Wasser. Diesmal hat das anders funktioniert. Jesus, wenn du das bist, dann lass mich zu dir kommen. Okay, komm. Und wir reden dann immer vom sinkenden Petrus. Gibt es Bilder, die heißen dann der sinkende Petrus. Aber das Erstaunliche ist ja, erstmal alles gelaufen. Es hat funktioniert. Das Wasser hat getragen, solange wie er auf Jesus geschaut hat. Jesus will dir neues Land geben. Er will dich weiterführen. Aber du kommst nicht in neues Land, wenn du auf dem Sofa sitzen bleibst. Deshalb sagt er, geh den nächsten Schritt. Und ich will das ganz praktisch dich fragen, was ist dein nächster Schritt? Kann ganz verschiedene Bereiche geben. Das kann in deinem persönlichen Leben ein nächster Schritt sein. Das kann in deinem geistlichen Leben ein nächster Schritt sein. In deiner Ehe, Beziehung, Familie, in der Gemeinde, in deinem Beruf oder Studium oder was du machst. Ja, was willst du? Was zeigt dir Gott in deinem persönlichen Leben? Was du eigentlich mal machen müsstest oder was mal schön wäre, sondern wo du schlicht was tun musst. Ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Gab es jetzt einige Artikel auch in letzter Zeit. Ja, wenn man kurz vorm Schlafengehen noch am Telefon rumdaddelt oder da noch Nachrichten liest oder gleich morgens oder dann kannst du ein bisschen ausschlafen, dann ruft gleich schon jemand an. Gesagt, nee, wäre eigentlich nicht so eigentlich besser, das Ding gar nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Okay, was ist der nächste Schritt? Kauf dir einen Wecker. Wenn du nicht dein Handy brauchst als Wecker, sondern da was Separates hast. So, war jetzt für mich gerade ganz, ganz simple Kiste. Ja? Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber das Leben besteht aus lauter solchen Schritten. Was ist geistlich für dich der nächste Schritt? Vielleicht ist das das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Dieser erste Schritt auf Jesus zu. Dass du merkst, ja, der will nicht nur was von mir, der will mir was schenken. Ja, der will nicht, dass ich nur irgendwelche Ideen über ihn habe, sondern dass ich mit ihm lebe. Und dann kann ein nächster Schritt sein, vielleicht noch gar nicht das ganze Paket, aber einfach hier nach dem Gottesdienst einen Schritt, oder vielleicht sind es 5 oder 7 oder 11, auf die Mitarbeiter mit den gelben Schildchen zu, vom Gebetsteam. Sagen, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich über Jesus denke. Könnt ihr mir helfen? Kann ich mit euch reden? Kann ich mit euch beten? Das kann so ein Schritt sein. Oder du weißt schon längst, ja, du sollst Jesus als deinen Herrn anerkennen. Aber hast es immer irgendwie geschoben. Sagt, ja, mir ist noch nicht ganz alles klar. Okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Hast du noch Fragen? Okay, dann lass uns die klären. Lass uns drüber reden, lass uns drüber beten. Aber irgendwann ist dann auch der nächste Schritt, oder es ist der Schritt in die Taufe. Oder es ist der Schritt, bewusst zur Gemeinde zu gehören als Mitglied. Oder es ist ein Schritt, dass du sagst, ja, man müsste eigentlich viel mehr in der Bibel lesen. Ja, das ist wieder so was Mystisches. Okay, ist das eine Idee oder ein Wunsch oder ein Traum oder irgendwas, was du im Prinzip gut findest? So, man müsste auch was gegen den Hunger in der Welt machen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht sein. Oder ist das was du tun wirst? Darum geht es bei Zielen, ja? Und dann ist meine Frage, okay, was gehört dann dazu? Vielleicht musst du erstmal zur Moni gehen und dir eine Bibel kaufen. Wenn du keine hast, man müsste viel mehr lesen, aber ich habe nur so einen alten Schinken, kann ich die Schrift gar nicht lesen. Vielleicht ist es, dass du eine Entscheidung triffst über eine Zeit in deinem Alltag. Weil die Dinge passieren nicht, wenn du sie nicht planst. Ja. Okay, wann soll denn das stattfinden? Nicht, man müsste irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Okay, wann wirst du es denn tun? Und realistisch, nicht? Du hast ein Buch gelesen von den Koreanern, die um 4 Uhr morgens aufstehen, bist begeistert, und dann merkst du, nee, eigentlich komme ich immer um 8, wenn der Wecker klingelt, schon nicht raus, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber vielleicht fährst du eine halbe Stunde mit dem Bus irgendwo zur Arbeit oder zur Uni. Sag, okay, vielleicht ist das meine Zeit. Oder such dir eine Zeit. Oder vielleicht brauchst du einen Plan, irgendwie, ja, was lese ich? Dann sitzt du davor und sagst, ja, okay, dickes Buch, wo fange ich dann an? Und so weiter. Versteht ihr, mir geht es jetzt da nicht darum, jetzt euch die Details zu sagen, aber woran hakt es denn gerade? Das ist die Frage. Und was ist dann der Schritt, den du gehen kannst? In deiner Ehe. Was ist die eine Sache, die Beziehung zu deiner Frau oder zu deinem Mann positiv verändern würde, nachhaltig, wo du jetzt einen Schritt gehen kannst? Mit deiner Familie, in der Gemeinde. Gott möchte dich gebrauchen in seinem Reich. Er möchte dich gebrauchen, dass du ihm dienst, dass du anderen dienst. Er will dir da drin dienen. Ja, ich weiß nicht genau, was mein Platz ist. Ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Dann rede ich mit Leuten ein Jahr später wieder und die erzählen mir das Gleiche. Und dann wäre die Frage, okay, was hast du denn zwischendurch gemacht? Berufung braucht manchmal Zeit, dass sie klar wird. Aber vielleicht geht es noch gar nicht darum, dass du heute anfängst, deine Lebensberufung komplett umzusetzen, sondern dass du anfängst, ihm zu dienen. Dass du anfängst, mit Leuten zu reden, was gäbe es denn überhaupt für Möglichkeiten? Ja, verstehst du das Prinzip? Und das kann hier übrigens in der Gemeinde sein, das kann in dieser Stadt sein. Ich will das gerade sagen, dass wir haben vorhin gebetet für die Situation in der Wohngruppe von Janina. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir das viel mehr als Gemeinde miteinander machen. Vielleicht nicht alles, vielleicht haben wir nicht für alles Platz im Gottesdienst, aber da haben wir auch die Hauskreise, da haben wir die Gebetstreffen, dass wir verstehen, wir sind im Dienst für Jesus unterwegs. Ja, Blues Brothers, ja, im Auftrag des Herrn unterwegs. Ob wir auf Bäume klettern oder ob wir in der Wohngruppe sind oder ob wir predigen oder ob wir mit den Kindern zu Hause sind, da bin ich im Dienst für Jesus, wenn ich mich von ihm rufen lasse, wenn ich mich von ihm, nicht automatisch, sondern ja, wenn ich mich von ihm in Dienst nehmen lasse. Und wenn wir im Dienst sind, dann ist es gut, wenn wir ein Team haben. Du kannst nicht immer mit deinem ganzen Hauskreis bei der Arbeit auftauchen, aber die können im Gebet dich mittragen. Und wir können miteinander Siege feiern und Krisen miteinander tragen. Du bist da nicht allein draußen. Wir sind da gemeinsam unterwegs. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht, wenn wir über neue Projekte reden, viel weniger überlegen, dass wir als Gemeinde Tolles machen, wo Ansgar draufsteht, sondern dass wir Mitarbeiter senden in Projekte, die es in Marburg schon gibt. Ob das bei der Tafel ist oder ob das bei einer Flüchtlingshilfe ist oder in der Altenhilfe oder was auch immer. Aber dass wir dann als nicht sagen, okay, der Mitarbeiter geht jetzt halt woanders hin und ist dann weg für uns, sondern dass wir sagen, das ist unser Auftrag als Gemeinde und wir tragen das miteinander. Und da ist ein Schritt, das überhaupt anderen zu erzählen. Vielleicht besuchst du längst Leute im Altenheim jeden Tag, aber keiner in der Gemeinde weiß davon. Du sagst, ja, ich will ja nicht prahlen. Sondern es geht nicht ums Prahlen, es geht darum, dass die Geschwister dich tragen können, für dich beten können in deinem Dienst und dich segnen können dafür. Da gibt es Leute, die sind jahrzehntelang unglücklich in ihrem Job. Sagen, eigentlich wollte ich immer ganz was anderes machen, eigentlich müsste ich was ganz anderes machen. Und da kann man nicht jeden Wunsch erfüllen, ist mir auch klar. Aber man kann wieder die Frage stellen, okay, was ist denn der nächste Schritt? Und wenn es nur ist, sich zu informieren, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und nicht, wir sind ganz gut da drin, zu gucken, was gibt es denn für Unmöglichkeiten? Ja, der hat das, dann fragst du jemanden, ja, okay, was kannst du denn dir vorstellen, das oder das? Ja, nee, das geht ja nicht und das geht auch nicht und das geht auch nicht. Gut, per Ausschlussverfahren kommst du irgendwann dann vielleicht auch bei dem raus, was geht. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, gleich zu gucken, okay, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Ressourcen und wie kann dann ein konkreter Schritt aussehen? Und dann, wann gehe ich ihn? Ne? Das muss dann auch passieren, wenn du weiterkommen willst. Also die Frage an dich, was ist in jedem dieser Bereiche, aber vielleicht in einem dieser Bereiche nur, ein nächster Schritt, den du heute oder morgen oder ja angehen kannst? Und dann ist das immer gar nicht so einfach. Das klingt so, ja, Pastor, das klingt alles so einfach. Ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist. Ich will noch mit euch kurz anschauen, was kann uns denn da blockieren? Weil wenn wir Schritte gehen, dann gibt es auch Kräfte und Gegenkräfte, die uns versuchen, da Beine zu stellen. Und drei will ich identifizieren und kurz was dazu sagen. Und dann bin ich auch fertig. Dann könnt ihr losgehen. Das Erste, was mich hindert, den nächsten Schritt zu gehen vielleicht, ist die Angst, einen Fehler zu machen. Ja, ich würde ja gerne, aber was, wenn das nicht funktioniert? Was, wenn ich mich verhört habe? Was, wenn das gar nicht vom Herrn ist? Was, wenn das gar nicht ich träume den ganzen Tag dafür, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diese Arbeit zu machen, aber ich weiß doch nicht, ob es wirklich meine Berufung ist. Und dann will ich nochmal sagen, du bist immer verantwortlich für den nächsten Schritt, den du gehst. Für den bist du verantwortlich. Du kannst nicht überblicken, was in den nächsten 5 Jahren draus wird. Da würde dich auch keiner für zur Rechenschaft ziehen. Sondern geh den nächsten Schritt. Und es gibt natürlich Schritte, die eine große Reichweite haben. Wenn du vor den Traualtar trittst, dann ist das ja aber auch nicht der erste Schritt, den du gehst in dieser Beziehung normalerweise, in unserer Kultur. Sondern hattest du vorher schon ein paar Schritte in der Verlobungszeit und davor in der Freundschaft. Und wo du dir dann irgendwann überlegst, gehe ich jetzt auch diesen Schritt. Aber wenn du merkst, du bist falsch abgebogen und du stehst irgendwo in der Sackgasse vor einer Wand, dann wäre mein Wunsch und meine Bitte und meine Einladung, nicht vor dieser Wand stehen zu lassen, darüber zu klagen, dass du vor dieser Wand gelandet bist und dass Gott dich nicht mehr führt und dass du seine Stimme irgendwie nicht richtig hören kannst und dass du alles vermasselt hast, sondern ja, hast du dich schon mal von deinem Navi zur Buße rufen lassen? Ja, wenn du falsch abbiegst, sagt das Navi, tu Buße. Nein, es sagt normalerweise, können wir vielleicht ein Navi so programmieren, es sagt, kehr um. Ja, das ist nichts anderes als tu Buße. Oder bitte wenden. Oder sagt einmal links und nochmal links und wieder links und dann rechts, dann kommst du aufs Gleiche raus. Also, vielleicht ist der nächste Schritt erstmal wieder zurück zu der letzten Kreuzung. So beim Wandern, wenn du merkst, dieser Weg ist gar kein Weg, dann kannst du natürlich mit Kompass versuchen, geradeaus weiterzugehen. Das ein bisschen, je nachdem, wie geländegängig du bist. Das geht auch prinzipiell. Ich gucke da, uns da unsere Ranger gerade sitzen. Aber ansonsten ist vielleicht die bisschen sichere Lösung, wann habe ich die letzte Wegmarkierung gesehen? Und dahin zurückzugehen und dann wieder neu zu entscheiden, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Okay, ich habe eine halbe Stunde verloren. Oder auch eine Stunde. Oder vielleicht auch länger. Vielleicht habe ich mir die Beine zerschrammt auf dem Weg. Aber ich gehe weiter. Ich bleibe da, wenn ich da im Gestrüpp stehen bleibe, dann nützt mir das nichts. Und ich nütze niemandem was. Also, ja, du wirst Fehler machen. Das kann ich dir sogar garantieren. Du wirst falsch abbiegen, wenn du dich irgendwie auf irgendeinen halbwegs anspruchsvollen Weg begibst. Aber geh weiter. Und vielleicht nicht immer in die gleiche Richtung. Ja, gibt es diesen schönen Spruch, wenn du merkst, dass du im Loch steckst, hör auf zu buddeln. Ja? Also, das klingt jetzt wieder vielleicht ein bisschen flapsig, aber wie geht jetzt der Weg nach oben wieder? Was ist der nächste Schritt, wenn du da vor der Wand stehst? Wenn Angst vor Fehlern uns binden will, dann hat es oft mit einer weiteren Sache zu tun, und das sind die Fehler, die ich schon gemacht habe. Und da kannst du dich ein ganzes Leben damit beschäftigen, dass du vielleicht damals mit 19 die falsche Entscheidung getroffen hast. Hätte ich das damals nicht gemacht? Oder hätte ich das damals gemacht? Und da kann man trefflich drüber nachdenken, was wäre denn aus meinem Leben geworden, wenn? Oder wenn nicht? Oder wenn die das nicht gemacht hätten? Und so weiter. Und all diese Überlegungen haben eine Sache gemeinsam. Sie bringen dich nicht wirklich weiter. Also es kann sicher mal ganz hilfreich sein, wenn man so ein bisschen Analyse macht. Ne? Okay, was ist da vielleicht ein Muster, dass ich immer wieder komische Entscheidungen treffe oder so. Da mag das einen Nutzen haben. Aber dich darüber zu zermartern, warum du damals nicht studiert hast oder studiert hast oder die nicht geheiratet hast, sondern den geheiratet, ja, versteht mich, das wird dich nicht weiterbringen. Sondern wiederum, du hast eine Verantwortung und die gilt nicht für 1984 oder auch nicht für Februar dieses Jahres, sondern die gilt für heute und die gilt dafür, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehe. Und vielleicht kann ich ja noch studieren, vielleicht sage ich, okay, Gott hat mich woanders hingesetzt, aber was mache ich denn jetzt? Was kann ich jetzt aus meinem Leben machen? Was will er denn jetzt aus meinem... Weil er ist ja nicht... Also Gott sagt nicht, ich wollte dich ja eigentlich gebrauchen für mein Königreich, aber da hast du 1984 diese Entscheidung getroffen und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, warum ich dich überhaupt noch leben lasse, weil du bist eigentlich völlig nutzlos jetzt. Kennen wir vielleicht so einen Gedanken, ja? Ein bisschen überzogen vielleicht. Sag, ich habe es irgendwie versaut und jetzt kann er mich nicht mehr gebrauchen. Vielleicht kann er nicht mehr das Gleiche machen in deinem Leben, was er auch in einem anderen Pfad gemacht hätte. Wer weiß das schon? Ist nicht deine Verantwortung. Aber er hätte auch das nicht machen können dann, was er jetzt machen kann. Da, wo du jetzt bist, die Person, die du jetzt bist. Und wieder die Frage ist, was ist dein nächster Schritt? Eine dritte Sache, die uns vielleicht hindern kann, das sind die anderen. Da gibt es dann Leute, die gucken zu. Die sitzen meistens und gucken zu. Ja, die Leute, die da sitzen oder stehen, während der da auf dem Hochseil ist, die haben ja gut reden. Und das sind die Leute, die Montagmorgen oder so dann genau analysieren, was am Samstag bei dem Spiel alles hätte anders laufen müssen. Ja, 80 Millionen Bundestrainer. Und das nützt nur gar nichts. Und ich habe ein Zitat euch noch mitgebracht zum Schluss von Theodore Roosevelt. Der war also vor über 100 Jahren amerikanischer Präsident und das ist ein bisschen ausführlich. Ich lese es einmal auf Englisch und dann nochmal auf Deutsch. Es ist viel Text. It is not the critic who counts. Not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena. Whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, the great devotions,
who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der anpackt, es hätte besser machen können. Freuen wir uns alle über so Leute, oder? Wenn du Klavier trägst und steht einer daneben, sagt, wie du das die Treppe besser hochkriegst. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, so dass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Also wenn da Leute dabei sitzen, die sagen, ja, so geht's aber nicht und das macht doch und warum denn das, es ist gut, auf Rat zu hören. Ja, das ist, wo viele Ratgeber sind, da wird das Vorhaben gelingen. Wer sich aber nicht raten lässt, wird in die Irre gehen oder so ähnlich. Aber es gibt diese Leute im Balkon, die einfach nur Sprüche klopfen den ganzen Tag und auf die musst du nicht hören, wenn Jesus dir den nächsten Schritt zeigt. Sag, dann geh mal los. Dann geh mal los. Und da gibt es diese 11 Kerle, die sitzen in dem Boot, während Petrus über die Reling klettert. Ja, und die wissen ganz genau, was jetzt geht und was nicht geht. Und die sagen hinterher, Petrus, ich habe mir das gleich gedacht, dass du baden gehen wirst. Aber die machen nie diese Erfahrung mit Jesus auf dem Wasser. Was für ein Hammer ist das? Und manche von uns wünschen sich, Wunder zu erleben, aber bauen ihr Leben sehr bewusst so, dass sie keine Wunder brauchen. Und dass möglichst Wunder vermieden werden, weil alles so sortiert ist und so geordnet, dass Wunder eigentlich die Sachen mehr durcheinander bringen würden. Ja, spannend wirst, wenn du losgehst und Dinge tust, die ohne Wunder nicht funktionieren. Also, Jesus sagt, ganz einfach ein Auftrag. Das kann jeder, das kann jedes Kind, den Auftrag von Jesus erfüllen. Der Auftrag von Jesus lautet, folge mir nach. Geh den nächsten Schritt. Amen.